Wissen ist einfach Macht, ja.
Ja.
Das heißt, wenn ich mir das Wissen hole, habe ich andere Hebel, meine Interessen wahrzunehmen und auch durchzusetzen.
Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge des Tiny Family Podcasts, dem Podcast für Alleinerziehende. Ich bin Magdalena, dein friendly single neighborhood parent, selbst alleinerziehende Mama und die Gastgeberin dieses Podcasts. Wie schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. In der heutigen Folge spreche ich über ein Thema, das vielleicht viele von euch schon hinter sich hatten, nämlich Trennung und Scheidung mit der Fachanwältin für Familienrecht Martina Amon. Ich glaube dennoch, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, sich nochmal mit dem Recht auseinanderzusetzen und vor allem auch herauszufinden, wie und wie unterschwellig oder niederschwellig, nicht unterschwellig, man zu juristischen und rechtlichen Informationen geraten kann, wenn man sie gerade braucht. Außerdem finde ich Martinas Art und Ansicht zum Recht und dem Familienrecht spezifisch sehr spannend. Sie hat mir nämlich auch wieder gezeigt, dass auch im Gerichtssaal es im Familienrecht darum geht, sich nicht gegenseitig möglichst hart eins auszuwischen, sondern auch da mit Weitsicht, Klarheit und einer gewissen Struktur und einem gewissen Respekt Familie auch nach einer Trennung, nach einer Scheidung weiterzuführen. Auch wenn diese Folge vielleicht nicht hundertprozentig was für dich ist, dann empfehle sie doch weiter an Freunde, bekannte Familienmitglieder, die vielleicht kurz vor einer Trennung, Scheidung stehen oder gerade da durchgehen. Sie können vielleicht so zu wertvollen neuen Ansichten geraten und man kann ihnen so das Leben ein bisschen erleichtern. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder eine andere Folge, dann bitte ich dich doch, dem Tiny Family Podcast etwas Liebe dazulassen. Das hilft mir nämlich, die Themen für neue Folgen auszuwählen und auch die Tiny Family Podcast Community wachsen zu lassen. Und du weißt, es ist ein Wunsch von mir, diese Community mal vernetzen zu lassen. Und ich arbeite an etwas, genau, in diese Richtung gehend. Noch ein kleines Lebensupdate von mir, nämlich auch in deinem Sinne unter anderem. Ich habe meine Bachelorarbeit für Ernährungswissenschaften abgegeben. Ich habe meine Note bekommen. Es ist ein sehr gut und ich freue mich sehr. Das Thema war Ernährungsbedarf unter chronischem Stress und ich habe mich entschieden, dazu eine Podcast-Folge zu machen in näherer Zukunft, weil ich denke, also die Folge, also die Bachelorarbeit, das Thema war nicht ganz uneigennützig und ich würde dir diese Ergebnisse sehr, sehr gerne mit dir teilen und ich hoffe, dass die auch für dich spannend sein könnten. Ansonsten geht's ganz gut, ich arbeite vor mich hin, aber ich freue mich schon sehr auf den Sommer, das Kind auch und ich hoffe, dass du genauso die warmen Mai-Strahlen, 1. Juni-Strahlen jetzt gut genießen kannst und dich auf den Sommer freuen kannst. So, anyways, without further ado, Folge 44, ein Expertinnen-Interview mit Martina Amon, der Fachanwältin für Familienrecht. Let's go! Herzlich willkommen, liebe Martina. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, wo du herkommst, was du machst und ja, wofür du brennst.
Ja, erstmal danke für deine Einladung, Mena. Ich brenne für Familien, muss ich sagen, in allen möglichen Konstellationen. Und irgendwo brenne ich auch für das Recht und letztlich jetzt sozusagen die Kombination Familien in ja einer Zeit, wo die normalen klassischen Familienbilder immer mehr sich individualisieren, wo einfach Familien viel öfters auch getrennte Wohnsitze haben, getrennt wird, geschieden wird. Das ist sozusagen mein Weg, den ich seit 25 Jahren mache. Ich bin Fachanwältin und Mediatorin und auch Coach in München. Ich habe dort eine eigene Kanzlei und bin eben seit rund 2 Jahren auch auf Instagram sehr aktiv und stelle fest, dass dieses Thema einfach nie langweilig ist, immer spannend ist, es immer neue Konstellationen gibt, aber dass es auch sehr viel Beratungsbedarf gibt, weil einfach die familiären Situationen immer mehr bröckeln. Corona hat auch da nochmal das wirklich dazu beigetragen. Mhm. Und die Systeme tragen auch immer weniger. Also ich habe es in den großen Städten ist während der Pandemie quasi überhaupt nicht verhandelt worden, während in kleineren Gerichten die ganze Zeit die Gerichte getagt haben. Also da hat sich eine unheimliche Schere auch aufgetan. Und das finde ich einfach auch gesellschaftlich sehr spannend. Aber das ist so der Hintergrund. Ich bin Mutter von zwei Kindern, die Mitte 20 und Anfang 20 sind und schon aus dem Haus sind. Und geschieden bin ich auch seit ungefähr 10 Jahren, aber wir haben eine sehr gute Trennung und Scheidung hingelegt, hatten auch eine sehr wunderbare Ehe und haben einfach nur gesehen, wir sind an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr gut für uns beide weitergeht. Also so gesehen waren wir da so ein bisschen Vorbild und es ist dann immer ganz schön zu sehen, dass wir nicht die Einzigen sind, denen es gelingt. Und das ist eigentlich auch so meine Leidenschaft, Familien und Eltern Prozesse und Informationen an die Hand zu geben, damit eine Trennung bei all dem Schmerz möglichst konstruktiv verläuft.
Ja, eine Trennung passiert einfach, eine Scheidung. Es geht ja im Endeffekt darum, wie wir damit umgehen und wie es in weiterer Folge ausschaut für uns und für unsere Kinder.
Richtig. Also wir sind sicherlich alle angetreten, egal ob ich heirate oder nicht, mit dem Wunsch und auch dem Ziel, dass eine Beziehung ewig hält, durch die guten und durch die schlechten Zeiten. Das ist einerseits, denke ich, menschlich und richtig, aber es ist auch ein sehr romantisches Bild, was ein bisschen aus dem Biedermeier kommt. Ja, also diese Vorstellung von Beziehung, wie wir sie jetzt pflegen, ist zum einen natürlich auch das christliche Bild, dass man einen Partner hat, dass man einmal Familie gründet, aber diese Vorstellung der allglückselig machenden Beziehung und Liebe, ist eigentlich eine biedermeierliche Vorstellung, die halt wenig zu unseren Lebensläufen im 21. Jahrhundert passt.
Ja, stimmt. Alles ist flexibel. Alles verändert sich sehr schnell. Wir machen Karrieresprünge. Wir können große Reisen antreten. Und so weiter und so fort.
Mhm. Ja, und ehrlich gesagt auch durch die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen und Müttern, ja, wobei ich das auch immer ohne Wertung in diesem gesellschaftlichen Kontext sehe, dass ja dann ein großes Ziel da ist, möglichst alle so schnell wie möglich in den Erwerbsprozess einzubinden. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist der Urkern. Ich weiß nicht, ob sich viele dessen so bewusst sind, dass wir als Gesellschaft auch so funktionieren. Aber hat natürlich den wunderbaren Effekt, dass ich auch als Frau und Mutter mich beruflich entwickeln, mich entfalten kann und nicht mehr diesen einen Fokus auf Beziehung habe, wie es früher war. Ja? Ich meine, es ist immer noch so, aber Beziehungen gehen überwiegend bei der Trennung von Frauen aus. Mhm. Und natürlich ermöglicht ein eigener Beruf, eine gewisse wirtschaftliche Selbstständigkeit, dann auch viel leichter eine Trennung.
Und nun kommt eine kurze Pause. Und falls du diese Tipps und Erfahrungen und Ratschläge cool findest, aber nicht so sicher bist, wie du sie an deine individuelle Situation anpassen kannst, wenn du dir wünschst, wieder selbstbestimmter, leichter und proaktiver deinen Alltag zu meistern, dann komm gerne in die 1:1 Trennungsdoula-Begleitung mit mir. In den Shownotes findest du den Link zum kostenlosen Kennenlerngespräch. Das dauert 15 Minuten lang und darin entscheiden wir, ob wir uns das miteinander gut vorstellen können und wie ich dich unterstützen darf. Lass mich dich als erfahrene Trennungsmama und beste Freundin auf Zeit an die Hand nehmen und schau dir selbst wieder beim Aufblühen zu. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, Mena. Ja, also das ist in Zeiten der Emanzipation eigentlich ziemlich etwas, worüber wir uns freuen können, auch wenn es noch immer schwierig ist, aber zumindest diesen Schritt zu machen, zumindest über eine Trennung oder eine Scheidung nachdenken zu können, ist schon einmal ein riesiger Erfolg im Gegensatz zu unseren Großmüttern und Urgroßmüttern. Mhm. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass du dich auf die Scheidungen spezialisiert hast? Ich schätze, als Anwältin hast du ja ein gewisses Feld, von dem du wählen kannst. Wie bist du zu den Scheidungen gekommen?
Ich will jetzt nicht sagen, mehr oder weniger zufällig, aber also ich komme aus einer Anwaltsfamilie. Mein Vater hatte eine große Wirtschaftskanzlei, die es auch heute noch gibt, spezialisiert auf geistiges Eigentum, also viel mit Erfindungen und so zu tun gehabt. Und Ich bin am Anfang in die Richtung gegangen, aber habe dann eben festgestellt, dass ich auch an der Uni dann immer sofort in den Seminaren die Tochter von war. Mhm. Und das fand ich irgendwie schwierig. Ja, ich hatte damit auch nicht gerechnet. Und dann war es auch so, dass ich schon eigentlich in der Schule mich sehr für Geschichte und philosophische Themen interessiert habe, immer mehr für Psychologie auch, dann sehr viel gereist bin während des Studiums, auch in Indien war, mehrere Monate auch in einem Ashram gelebt habe in Indien.
Wow.
Und so diese seelische Komponente des Lebens hat mich immer mehr interessiert und auch fasziniert. Mhm. Und da war natürlich das Familienrecht dann einfach so ein logischer nächster Schritt, ja, mhm, zu sagen, wie kann ich denn beides miteinander verbinden? Ich hatte lange Zeit auch noch überlegt, ob ich Richtung Verfassungsrecht gehe. Das ist aber sehr speziell. Und dann war es letztlich das Familienrecht und wie es dann so ist, es war eine Veranstaltung für die Referendare in München, wo ein älterer Kollege seine Kanzlei vorgestellt hat. Seine Frau hat ausschließlich Familienrecht gemacht und da habe ich dann am nächsten Tag morgens angerufen, dachte, ich bin bestimmt jetzt eine von 50 aus diesem Saal, der mit 500 Leuten gefüllt war, aber siehe da, ich war die Einzige.
Wirklich?
Und ja, und wir hatten von Anfang an einen Draht zueinander und hatten eine ähnliche bis identische Sichtweise auf die Bearbeitung von den Mandaten und das hat mir sehr geholfen, mhm, weil also das war Ende der 90er Jahre und die Kollegin hat schon damals gesagt, es geht nur mit dem anderen Ehegatten und nicht gegen den anderen Ehegatten. Mhm. Und das ist ja in der klassischen Anwaltstätigkeit, musst du dir immer sehr aufpassen, dass es nicht plötzlich heißt, das ist Parteiverrat, wenn du sagst, ich arbeite mit dem anderen. Inzwischen ist es viel mehr verbreitet, ja, auch nicht bei allen. Aber diese Vorstellung, dass wir doch auch über eine Trennung hinaus miteinander verbunden sind, das hat die Kollegin wirklich schon von Anfang an praktiziert und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich von Anfang an dann auch in diese Richtung gehen konnte.
Mhm. Das ist auch sehr selbstbekräftigend und Familienrecht ist ja auch was ganz was anderes als eben jetzt Wirtschaftsrecht, wo es halt wirklich eher um, wie soll ich sagen, formale Sachen geht. Familienrecht ist doch auch sehr emotional, sehr sensibel. Also ich verstehe das schon und finde den Ansatz eigentlich, den du vertrittst, damit sehr schön.
Ja, also es ist, ich würde sogar noch weitergehen. Ich bin der Meinung, dass so eine Trennung ist ja immer ein schmerzhafter Punkt. Und ja, wenn wir jetzt die seelische Ebene oder die psychologische Ebene reingehen, dass wir vielleicht auch bestimmte Situationen wiederholen, damit Heilung stattfindet, dann ist natürlich so ein Punkt der Trennung, da bin ich an einem unglaublichen Schmerzpunkt in meiner Biografie, aber auch in Bezug auf meine Person, ja. Mhm. Und da ist auch sehr viel Öffnung möglich, also weil man eben so weitwund ist, ja, kann man sich wirklich auch für einen anderen Weg im Leben entscheiden. Und das ist wieder das Spannende im Familienrecht, dass ich wirklich erlebe, wie Menschen wie Phönix aus der Asche steigen durch so Trennungssituationen. Und das ist auch das Besondere, in solchen Situationen Menschen begleiten zu können. Und natürlich gibt's ebenso wieder die Möglichkeit, dass ich mich in der Situation, weil ich mich schützen will, vielleicht für eine anwaltliche Vertretung entscheide oder einen Weg entscheide, ich will es gar nicht mal an den Anwälten festmachen, der mich eigentlich sogar weiter noch von mir selbst entfernt oder mich noch mehr in eine unglückliche Lebenssituation hineinmanövriert.
Mhm. Ja. Ja, Trennung als kritische Phase, ganz klar, macht Sinn.
Ja, also das weiß man auch aus Statistiken, dass der Verlust des Partners ist der größte Schmerz, der einem als Mensch passieren kann. Oh. Dann der Verlust also Verlust durch Tod, sagen wir so, dann Verlust durch Beziehungsende und als nächstes kommt dann der Verlust des Arbeitsplatzes. Das sind so die drei schmerzhaftesten Ereignisse, die einem als Mensch in Bezug auf jemand anderen zuteil werden können. Natürlich die eigene Erkrankung ist auch nochmal was, aber da ist Trennung und Scheidung schon ganz vorne dran.
Mhm. Weißt du, wie in dieser Statistik, wie es da um die Kinder ausschaut?
Statistik muss ich dir sagen, habe ich jetzt keine parat. Ich weiß allerdings aus Fachliteratur und auch aus Forschung, dass die Trennung der Eltern für die Kinder mit einer der schmerzhaftesten Momente ist im Leben. Mhm. Wobei auch hier wieder die Relativierung, das Verbleiben in ungesunden, ich will jetzt ganz bewusst nicht toxisch sagen, aber ja, in destruktiven Beziehungen, und das müssen nicht nur körperliche Gewaltbeziehungen sein, es gibt auch die psychische Gewalt oder einfach den Streit. Der dauerhafte Verbleib in solchen Situationen ist letztlich für die Kinder noch schädlicher, also das weiß man. Mhm. Ja, ich kann dir jetzt keine Statistik sagen, aber es gibt eine Forschung, die hat sich auch eben mit Trennungen beschäftigt, wo die Eltern nie groß vor den Kindern gestritten haben. Das sind auch Trennungssituationen für Kinder, die sehr schwierig sind, weil die quasi die Zerrüttung nicht wirklich mitbekommen haben und dann so ein bisschen aus dem vermeintlich guten Nest geworfen werden.
Ja.
Aber overall ist es immer für die seelische und auch psychische Entwicklung und auch für den Selbstwert der Kinder am ungesundesten, wenn man in Beziehungen bleibt, die nicht konstruktiv sind, sondern destruktiv.
Ja, das verstehe ich, ja.
Ja, nur es machen viele eben nicht. Viele merken, ja, sie sind in einer Situation, wo sie es verändern sollten, könnten, dürften. Aber die Angst vor dem Neuen ist größer als der Schrecken, der im Alltag erlebt wird.
Oh ja. Und auch das Stigma, glaube ich, drumherum.
Das auch, genau. Da sind wir wieder bei der gesellschaftlichen Ebene. Es ist immer noch gesellschaftlich anerkannter in einer ungesunden Beziehung zu verbleiben, als sich aus so einer Beziehung zu befreien.
Ja. Wir hoffen, dass wir das langsam, dieses Stigma herumdrehen können, dass es weniger erschreckend wird.
Ja, und da finde ich eben auch gerade deinen Podcast und auch deine Beiträge, die du auf Insta machst, finde ich unendlich wertvoll, weil es auch mit so einer selbstverständlichen Zartheit dann aber auch wieder rüberkommt. Ja, es ist einfach eine andere Perspektive und da darf sich noch viel tun, aber ich glaube, dass man die Leute oft auch mehr erreicht mit so einer gewissen, ja, Zartheit im Ansprechen, als wenn man die Keule auspackt. Da kommt dann viel eher ein Widerstand. Aber gesamtgesellschaftlich muss sich da noch viel tun, aber ich habe das Gefühl, es passiert immer mehr. Und mich freut's letztlich, weil ich ja die Situationen kenne, wenn die Leute vor mir sitzen. Da sitzt ja keiner, der sich's zu leicht gemacht hat. Das ist ja das, was man sehr häufig hört. Ja, diese Leute machen sich's viel zu leicht. Und da kann ich aus über 25 Jahren und was weiß ich, 3000 Fällen nur sagen, kein einziger Mensch, der vor mir saß, hat sich das leicht gemacht. Im Gegenteil. Ja. Also bei vielen habe ich das Gefühl, sie hätten sich und auch den Kindern einen Gefallen getan, wenn sie früher gegangen wären.
Na, bei mir war das auch so. Für mich war immer klar, also ich komme ja auch aus einer Familie, die geschieden, also meine Eltern haben sich geschieden, als ich 12 war. Und ich bin dann auch irgendwie mit dem Mindset aufgewachsen, wenn es nicht passt, dann gehe ich einfach. Also, und auch wenn mein Sohn erst 1,5 Jahre alt war, ich hätte schon viel früher gehen können. Dieser Trennungsprozess hat sich eben ewig lang gezogen, weil ich das auch nicht wollte. Und ich wollte doch eine Familie haben und so weiter und so fort. Also, obwohl für mich ganz klar war so, wenn diese Parameter in einer Beziehung nicht veränderbar sind und nicht anpassbar sind, so dass es allen gut geht, dann werde ich gehen. Also ich hatte nicht den Ansatz, jetzt ewig lang zusammen zu bleiben, aber trotzdem hat der hat sich über ein Jahr gezogen, dieser Trennungsprozess. Also ja,
kann man trotzdem sagen, dass ein Jahr vielleicht auch gar nicht so lang ist. Das ist auch interessant mit dem Trennungsjahr. Das ist eigentlich wie das Trauerjahr. Ich sage auch immer, erleben Sie mal alle Jahreszeiten ohne den anderen. Ja? Also dieses Jahr, ich glaube, dieser Zyklus, das kommt nicht von ungefähr. Das Lustige ist, weil du sagst, dass du kommst aus einer Scheidungsfamilie, sowohl mein Ex-Mann als auch ich kommen aus intakten, mache ich jetzt mal einen dicken Anführungszeichen, Ehen der Eltern. Ja? Und dennoch haben wir dann eben festgestellt, nein, die Trennung ist jetzt für uns letztlich der richtige Weg. Ja, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns getrennt haben, war eine Form, die immer noch sehr von Respekt und Achtung und auch Wertschätzung getragen war. Natürlich gab es auch disruptive Momente, ja, aber es gab so eine Verbindung, wo man gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und es war ehrlich gesagt, weil du den Satz gesagt hast, dann zu gehen, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch immer gearbeitet, weil es mir wichtig war, auch jederzeit gehen zu können. Also ich wollte immer positiv formuliert freiwillig in der Beziehung sein. Ja? Aus freien Stücken und aus Zuneigung und aus Freude an der Beziehung. Und als das immer weniger wurde und immer schwieriger wurde, und wir haben auch sehr viel probiert, wobei probieren klingt so, sind einfach einen Prozess durchlaufen und haben dann festgestellt, es macht keinen Sinn mehr. Und dann war es einfach nur konsequent, dann auch zu sagen, okay, ja, dann geht man. Ja. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu vielen Beziehungen, wo ich erlebe, dass viele sich nicht trauen zu gehen, ja, sehr lange in Beziehungen bleiben, die nicht gut tun. Oft kommen dann auch Erkrankungen dazu, weil auch eine Depression oder eine Schwermütigkeit ist ja eine Erkrankung, wo ich versuche, wo der Körper dekompensiert ein Lebensumfeld, was nicht gut ist, ja. Und manche schaffen es auch gar nicht, ja.
Ja. Aber dann sind solche Scheidungen, solche Trennungen, wie du sie durchlebt hast, eigentlich große Vorbilder. Und das darf sich eben noch etablieren.
Es darf sich etablieren, es muss Vorbilder geben.
Genau, ja, es muss Vorbilder geben, natürlich. Was sind deiner Meinung nach die größten Hürden beim gerichtlichen Auflösen einer Ehe oder eben auch einfach nur einer Trennung? Also wo hadert es da am meisten?
Das klingt jetzt paradox, wenn ich sage, es ist so unüberlegt, wenn ich vorher sage, die Menschen bleiben viel zu lange bleiben einfach länger, als es ihnen gut tut in Beziehungen.
Nein, nicht unbedingt.
Es ist oft unüberlegt in dem Sinne, dass sich die wenigsten Gedanken machen über die konkreten Folgen einer Trennung. Ja. Und auch keine Gedanken darüber machen, was sie denn erreichen wollen mit der Trennung. Ja, es gibt so von Mark Twain dieses nette Bonmot, wenn man sich nicht überlegt, wo man hin will, muss man sich nicht wundern, wenn man wo rauskommt, wo man nie hin wollte. Ja.
Oh ja.
Und das erlebe ich immer wieder, dass einerseits lange gewartet wird und dann gibt's aber Schnellschüsse mit Auszug, mit Ummeldung, mit anderen Situationen, die rechtlich einfach eine große Konsequenz haben. Und die nicht bedacht werden. Und das ist eigentlich so das, wo ich sehr für plädiere. Wenn klar ist, okay, es geht nicht mehr weiter, bevor die Trennung ausgesprochen wird, sich zu informieren, wirklich zum Anwalt zu gehen. Nicht nur mit Freundinnen, Verwandten, Bekannten, Kollegen am Arbeitsplatz zu sprechen. Arbeitsplatz ist ein großer Ort, wo sehr offen über Trennung gesprochen wird. Das erlebe ich immer wieder, weil ich extrem viele Empfehlungen auch über Arbeitsplatz bekomme. Das finde ich immer interessant. Das scheint so ein sicherer Ort zu sein, wo es nicht allzu viel Überschneidungspunkte mit dem familiären Raum gibt. Aber das ist wirklich das, wo ich denke, das ist eine Riesenhürde, dass nicht genug Informationen eingeholt werden, dass nicht genug geplant wird, dass so ein bisschen losgestolpert wird. Und zwar ganz unabhängig, ob ich jetzt selber derjenige bin, der sich trennt oder ob auch mir sozusagen die rote Karte gezeigt wurde und der andere hat sich von mir getrennt.
Ja.
Ja. Und auch zu früh mit näheren Verwandten oder auch guten Freunden drüber zu sprechen. Okay. Da erlebe ich auch immer wieder, dass nicht eine Bestärkung erfolgt sehr häufig, sondern eine Verunsicherung. Die, glaube ich, darin begründet ist, dass es ein bisschen eine Bedrohung ist, auch für das nähere Umfeld. So die Einschläge kommen näher, ja. Und dass natürlich auch da jeder die eigene Agenda hat, ja. Auch die Eltern wollen natürlich nicht, dass die Kinder geschieden werden und die wollen doch nicht, dass die Enkelkinder ohne den einen Elternteil aufwachsen oder den nur wenig sehen und so weiter und so fort, ja. Also das ist oft der Rat an der falschen Stelle gesucht, wenn er ausschließlich dort gesucht wird.
Ja, ja. Das verstehe ich gut, ja. Da habe ich jetzt auch schon mit vielen Frauen drüber gesprochen, dass das Umfeld recht negativ drauf reagiert und sie dann noch weiter verunsichert.
Ja, das ist ganz ungut. Also weil das ist so ein wie so ein Pflänzchen, was so rausguckt und wenn dann sofort da drauf getreten wird, dann ziehen sich manche sofort wieder zurück.
Ja genau. Was wünschst du dir für Scheidungen und Trennungen in der Zukunft? Was wünschst du dir, dass Beziehungsleute, Ehepartner, okay, das hört sich jetzt sehr altbacken an, Menschen, die in Beziehung leben, wie auch immer die jetzt ausschaut, was wünschst du dir, dass sie jetzt schon wissen vor einer Trennung, vor einer Scheidung, wenn sie in Bezug auf Scheidung, Trennung?
wie gesagt, weil dein Podcast so schön zart ist, mache ich jetzt auch mal ein philosophisches Beispiel. Ein sehr klassisches. Ich denke, der Eheschluss, aber natürlich auch das Verlieben ineinander und das Beziehung miteinander führen, ja. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wieder der Moment, wo wir aus unserer Isoliertheit zurückgehen wieder in den Paradiesgarten, wo wir wieder jemanden gefunden haben, wo wir das Gefühl haben, wir sind ganz. Mhm. Ja. Und dann fallen wir aus dieser Einheit wieder hinaus in die Polarität und haben diese Abstoßungsreaktionen dem anderen gegenüber. Mhm. Ja. Und finden, das ist der schrecklichste Mensch und der hat uns so viel angetan und so viel Lebenszeit gekostet, uns nie was vergönnt und so weiter und so weiter. Dann fangen ja diese ganzen Projektionen und Abstoßungen an. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, dass das einmal der wichtigste Mensch in der eigenen Biografie bis dahin gewesen ist. Gerade wenn ich zusammen Kinder bekommen habe, ja. Und auch wenn ich keine Kinder habe, aber wenn ich geheiratet habe, dann habe ich wirklich gesagt, du bist es, ja. Und ich glaube, was wir uns bewusst machen können oder was ich mir wünsche für die Menschen ist, diesen Moment in der eigenen Biografie nicht ganz verschütt gehen zu lassen, sondern da immer was offen zu lassen. Mhm. Und wenn ich diesen Samen in mir trage, dann kann ich auch die Trennung und das Aushandeln von allen Punkten, die mit der Trennung verbunden sind, viel konstruktiver und ich will sogar sagen liebevoller, aber zumindest achtsamer und damit mit einem besseren Ergebnis verhandeln. Mhm. In Mediationen erlebt man das. Eine gut gemachte Mediation führt dich an den Moment, wo die Beziehung gekippt ist, wo die Leute auseinandergegangen sind. Und da gibt es zum Teil wirklich tragische Situationen, an die du kommst. Mhm. Aber in diesen Momenten, wenn du die Leute dahin zurückführst, merken sie immer, dass es eigentlich diesen Moment gab, wo sie gerne noch zusammen weitergemacht hätten. Und wenn du dann sogar noch ein Stückchen auf der Timeline zurückgehst und diesen Moment nimmst, wo man sich füreinander entschieden hat, ja, dann spürst du jedes Mal, wie wichtig dieser andere Mensch mal gewesen ist, aber immer noch ist. Sonst wäre nicht dieser Funken im Raum. Ja, man kann das wirklich spüren. Und diesen Punkt nicht zu verlieren, weil es auch ein Punkt in einem selber ist. Und man kann sehr viel in der Trennung kaputt machen. Man kann dabei aber auch automatisch sehr viel in sich selbst kaputt machen. Ja, oh ja. Und das haben wir immer in der Hand. Das haben wir immer in der Hand, wie wir damit umgehen. Mhm. Genau. Also das ist ein philosophisches Beispiel, aber ich denke, wenn dieser Punkt bewahrt wird, dann ergibt sich auch alles andere im Außen. Ja, dann finde ich den richtigen Anwalt, dann finde ich die richtigen Worte im Trennungsgespräch, dann finde ich den richtigen Umgang mit dem Kind, das mich so unglaublich an den anderen Ehepartner erinnert oder das mir vielleicht sogar noch genauso gegen das Schienbein tritt, wie es der andere Ehepartner immer gemacht hat oder dieselben Sätze benutzt oder genauso seine Nudeln isst. Ja. Das Leben spielt uns ja da endlose Filme vor die Nase. Ja. Also das wäre mein größter Wunsch, muss ich sagen.
Es hört sich sehr schön an und auch wie du es erzählt hast. Danke dafür. ich glaube, die Anja war das, wo ich mit ihr darüber gesprochen habe, wie man sich richtig trennen kann. Die hat auch relativ zum Schluss des Interviews dann gesagt, so immer in der Liebe bleiben, auch wenn, also das ist einfach der richtige Weg, nicht in diesen Hass verfallen, sondern sich daran erinnern, dass man mit diesen Menschen Kinder in die Welt gesetzt hat und dass man noch immer Familie ist, auch nach der Trennung. Und das hat mich gerade sehr stark daran erinnert.
Mhm. Ja, es ist wirklich, es hat was mit dem inneren Geist zu tun. Und natürlich muss der ganze Ärger raus. Ja, dafür muss man sich natürlich bewusst einen Ort suchen und in den Wald gehen oder ins Kissen boxen oder eine Liste schreiben, die man dann verbrennt oder was auch immer. Ja, also die Frustration, die Enttäuschung, die Wut muss auch einen Ort finden. Aber dennoch müssen wir immer wieder zurückkehren. Ja, das ist eine faustische Situation. Ja, das Gute sucht und das Böse schafft. Ja, das ist ja in uns ein Anteil. Und der wird bei der Trennung eben maximal aktiviert, weil wir eben aus dieser Einheit rausfallen und dann wieder enttäuscht sind. Ja, ich will gar nicht das innere Kind bemühen, weil das oft sehr abgegriffen ist und viele Menschen auch damit nichts anfangen können. Ja. Sondern ich denke, es sind wirklich Teile in uns und wir haben immer die Wahl, für welchen Teil wir uns entscheiden.
Das stimmt.
Ja.
Jetzt muss ich nochmal einen kurzen Schwenk machen. Und zwar hast du und andere Anwälte auf Instagram die letzten Wochen sehr viel über Eheverträge gesprochen. Und für mich war das so ein sehr augenöffnender Moment. Ich muss dazu sagen, ich bin eben auch sehr jung Mama geworden und für mich war Ehe oder so noch gar nicht wirklich am Plan. Aber ich glaube, du hast es dann gesagt. Kein Ehevertrag ist auch keine Lösung. Oder keine Hochzeit ist auch keine Lösung. Und dann, das war wirklich so ein, ah ja, das ist noch immer dasselbe Familienkonstrukt. Es ist nur, wie sehr man sich mit großen Thematiken wie Finanzen, wie scheiden oder trennen wir uns, wie gehen wir mit unserem, mit unseren Ressourcen um und so weiter und so fort. Was teilen wir nicht? Das ist ja noch immer ein wichtiger Aspekt von Beziehung, egal ob sie jetzt offiziell ist und eingetragen und verehelicht wurde oder nicht. Und ja, jetzt wollte ich dich fragen, wie das gekommen ist mit diesen Eheverträgen und wie dazu, also zu eingetragenen Partnerschaften, normalen Beziehungen und Ehen deine Einschätzung dazu ist.
Mein Ansatz letztlich, ja.
Genau, ja.
Also das, ich denke, das hat alles was mit Bewusstwerdung zu tun. Also letztlich, ich bin die Beziehungsformen, das Äußere sozusagen ist für mich gar nicht so der Punkt, ja, sondern nur weil ich nicht heirate, heißt es nicht, dass ich vor allen Unbillen gefeit bin, ja. Und die Problematik, die mich später erwischt, ist, dass ich quasi kein Regelwerk habe, wenn ich nicht mehr miteinander reden kann. Das ist ja noch der Vorteil bei der Ehe, dass der Richter dann im Zweifel das für mich auseinanderklamüsert. Mhm. Aber wenn ich gar kein Regelwerk habe, bin ich quasi im rechtsfreien Raum. Mhm. Und konstruktiver oder sagen wir mal kraftvoller formuliert ist für mich ein Beziehungsvertrag, Partnerschaftsvertrag, wie auch immer man das nennen will, ja, ist wie so eine Art Verfassung. Da kommt vielleicht wieder mein Hang zum Verfassungsrecht raus, ja, dass ich sage, macht euch doch bitte euer eigenes Grundgesetz. Schreibt euch doch bitte eine Präambel rein. Schreibt euch rein, was euch wichtig ist, was weiß ich. Ich hatte neulich ein Ehepaar, die haben gefragt, ob sie ein Gedicht reinnehmen können in ihren Ehevertrag. Und es hat mich auch sehr berührt, weil ich mir dachte, Wahnsinn, ja, natürlich kann man das, ja. Und ich habe dem Notar dann auch angerufen und habe auch gesagt, ich verbiete Ihnen da irgendeine Bemerkung zu machen, weil der hat so ein sehr guter Jurist, aber gute Juristen sind oft so ein bisschen zynisch. Und die haben wirklich Neuland da betreten. Ja. Und wir haben in Deutschland und auch in Österreich ein sehr freies Rechtssystem. Ja, und natürlich kann ich mir da als Vertragsteile, kann ich alles Mögliches reinschreiben. Und ich habe auch Eheverträge gemacht, wo wirklich auch die Ferien im Detail geregelt worden sind. Dass einer gesagt hat, ich weiß, mein Mann war es da, wobei ich denke, das Geschlecht ist völlig egal, arbeitet sehr viel. Und mir ist es wichtig, dass er sich committet, dass wir mindestens 11 Tage im Jahr als Familie Urlaub machen. Das haben wir aufgenommen. Ja, und was dadurch passiert, und deswegen sage ich, das kann man auch, wenn man einfach das für sich mal runterschreiben will, am Küchentisch auf einem Blatt Papier machen, von mir aus auf der Serviette, aber es ist ein Bewusstwerdungsprozess zu sagen, was ist mir wichtig, was ist dir wichtig, was ist uns wichtig. Und dieses Papier kann dann helfen, in einer Konfliktsituation später vielleicht wieder an eine gemeinsame Basis zurückzukehren und eben zu sagen, hey, wir haben uns doch mal zusammen überlegt, was wir machen wollen, wenn. Ja, und das ist mir eigentlich das Wichtige, dass es etwas ist, was die Beziehung trägt, weil ich mich mal auf gemeinsame Regeln und Werte verständigt habe. Und genauso eben auch die Vertragsanpassung, dass wenn ich so ein Regelwerk habe und dann merke, es kommen plötzlich doch Kinder oder es bleiben beide zu Hause, dann auch Vertragspflege, das einfach anzupassen, weil eben die Lebensläufe sich so viel schneller wandeln als früher. Ja, es ist eigentlich logisch, dass wenn ich innerhalb einer Beziehung zweimal umziehe, ich vielleicht auch meinen Vertrag einmal anpassen muss. Ja. Und immer als Schritt der Bewusstmachung für die eigene Lebenssituation nicht reinstolpern, sondern mal kurz innehalten und sagen, hey, wir wollen Familie gründen, wir wollen Beziehungen eingehen, wir wollen zusammenziehen. Wie wollen wir es denn machen? Und natürlich beraten lassen. Sorry, jetzt kommt der Anwalt in mir raus, weil mir jetzt wieder ein konkreter Fall einfällt, wo der weniger verdienende Partner, ich formuliere es mal bewusst neutral, die ganzen Jahre Miete gezahlt hat für ein Haus, in dem die Familie gelebt hat. Ja?
Die Miete gezahlt?
Ja, genau.
Also die Person?
Und, ja. Und ich war dann der erste Mensch, der das hinterfragt hat und gesagt hat, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Ja, ja, das ist von mir verlangt worden. Und da denke ich immer, so eine Außenperspektive hilft einfach, das eigene Tun ein bisschen zu hinterfragen. Viele denken auch, ich muss das so machen. Wissen ist einfach Macht. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn ich mir das Wissen hole, habe ich andere Hebel, meine Interessen wahrzunehmen und auch durchzusetzen. Macht. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn ich mir das Wissen hole, habe ich andere Hebel, meine Interessen wahrzunehmen und auch durchzusetzen. Mit den Kindern, anstatt zu sagen, nein, die Kinder sollten ihr Umfeld behalten. Das ist so Sachen, es ist so plakativ, aber vielleicht bleibt es auch in den Köpfen. Wissen ist einfach Macht. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn ich mir das Wissen hole, habe ich andere Hebel, meine Interessen wahrzunehmen und auch durchzusetzen.
Ja. Sag mal, wo kann ich mir dieses Wissen, wo kann ich mir eine niederschwellige Unterstützung holen? Wenn es jetzt mal wirklich explodiert ist und irgendwie die Kacke am Dampfen ist. Ich glaube, die Frage wird sich relativ oft gestellt, weil ja Anwaltskosten ja auch jetzt nicht die, ja, also alltäglich sind.
Mhm.
Wie komme ich zu diesem Wissen? Hast du da irgendwelche Ressourcen, wo man sich mal, also bis auf das Recht tatsächlich, das aber halt eben sehr abstrakt und sehr komplex ist für viele, wie komme ich zu diesem Wissen?
Ja, also das niederschwellig ist, glaube ich, sehr wichtig. Ich denke, dass da wirklich die sozialen Medien eine gute Option sind, wobei man bitte wirklich immer auch beim Inhalt an aufpasst. Ja,
ja.
Aber als Instrument sicherlich Instagram, auch YouTube, die Sachen kann man sich anhören. Man kann geschlossen in der App quasi auch kommunizieren, sich Tipps holen, mit anderen sich austauschen. Ja. Es gibt natürlich in jeder größeren Stadt auch Beratungsstellen, die von öffentlichen Trägern geleitet werden. Das sind in der Regel auch ganz wunderbare Menschen, die sich beruflich auch mit Trennung und Scheidung beschäftigen, den lieben langen Tag. Also das sind wahnsinnige Ressourcen. Da wirklich gucken. Bitte auch immer, das ist auch immer meine Warnung, den Verlauf im Browser löschen, das Handy sichern mit einem Code, weil dieser Vorsprung an Information und Zeit ist nicht zu unterschätzen. Und ich erlebe es einfach immer wieder, dass abgehört wird, dass getrackt wird und so weiter.
Oh wow.
Ja, ich erlebe auch Mütter, die nicht mal zum Schutz ihrer Kinder den Absprung schaffen, ja, sondern dann müssen erst Verletzungen und Beschädigungen der Kinder passieren. Und selbst dann ist es schwierig. Und deswegen sind diese Beratungsstellen auch so wichtig, weil ich Mandantinnen habe, da ist 3, 4, 5 Jahre mit denen in den Beratungsstellen gearbeitet worden, bis sie den Sprung schaffen, dann wirklich die Trennung auszusprechen und die Scheidung einzureichen. Also der seelische Prozess ist sehr lang und man darf sich einfach bei keinem Rückschlag entmutigen lassen. Und ansonsten bitte auch unbedingt zu Fachanwälten gehen, hatte ich jetzt auch gerade in der Beratung. Es kann noch ein so guter Arbeitsrechtler sein, den man aus dem beruflichen Kontext kennt. Bitte zum Familienrechtler. Die Wurst hole ich mir beim Metzger und nicht beim Bäcker. Ja, das ist wirklich das. Und dann ist auch diese Erstberatung richtig investiert, ja, weil ich umfassend für meine persönliche Situation alle Informationen kriege, ja. Aber tastet euch ran, macht es schrittweise und schaut eben, dass ihr euch schützt. Denn wenn die Information mal draußen ist, dann wird oft das Leben zur Hölle gemacht. Oder was ich auch erlebe, dann wird der Schalter umgelegt. Dann ist man wieder der beste Ehepartner, den man sich wünschen kann. Aber das ist natürlich auch nicht von dauerhafter Dauer. Ja,
ja, das verstehe ich. Ja.
Ja.
Mir fällt konkret dazu noch ein, also bei uns in Österreich zumindest, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, gibt es Familienberatungen im Gericht. Ich glaube, das ist an einem gewissen Tag im Monat und da gibt es kostenlose Beratung. Und sonst gibt es auch viel über Fraueninstitutionen und Frauenhäuser eben auch. Also wenn es dann halt auch wirklich schon in Richtung Gewalt geht, die beraten und die auch großteils kostenlos oder nur zu einem ganz geringen Beitrag beraten.
Ja,
in diese Richtung gehen.
Genau, es ist ganz viel kostenlos oder auf Spendenbasis. Zum Teil werden auch komplette Vereinbarungen, das haben wir in München, mit den Ehepartnern mediiert auf Spendenbasis oder auf ganz niedrigen Betrag. Also da gibt es absolut Wege, wenn man sich erkundigt. So eine Rechtsberatung beim Gericht angesiedelt haben wir in Deutschland leider nicht, aber es gibt immer wieder Vereine, die so etwas anbieten eben, wo man dann Mitglied in dem Verein wird und wo dann einmal im Monat oder so Kollegen und Kolleginnen Vorträge machen und einfach darüber informieren. Und man kann das auch in der Nachbarstadt machen. Ja? Also wenn man Sorge hat, dass das jemand mitkriegt in einem eher ländlichen Umfeld oder kleineren Städten, ist das ja was ganz anderes als in einer Großstadt wie München, dann einfach in den nächsten Ort gehen. Ja, das ist beim Jugendamt, das ist natürlich örtlich zuständig, das ist schon richtig. Dafür gibt es dann wieder Telefone, die man vielleicht benutzen kann. Aber auch so persönliche Beratungstermine, dann einfach auch eventuell erstmal woanders hingehen.
Ja. Ja, vielen Dank für die vielen Ratschläge, für die Perspektive. Gibt's noch einen letzten Ratschlag, den du den Zuhörerinnen und Zuhörern vom Tiny Family Podcast mitgeben möchtest?
Nicht aufgeben, egal in welcher Lebenssituation. Also auch wenn, ja, ich denke, das ist so wichtig, ja, auch in der Situation alleinerziehend zu sein, ja. Das ist, da ist so viel Ungerechtigkeit auch im System, ja. Aber ich denke, auch da einfach nicht aufgeben im Sinne von immer wieder sich zur eigenen Biografie bekennen und zu sagen, ja, ich habe es mir vielleicht anders vorgestellt, aber ich gehe diesen Weg, weil ich weiß, dass er allalong für mich und auch für mein Kind der richtige ist, ja. Und da so eine Zuversicht einfach immer wieder finden, ja. Ich glaube, das ist das, was einen dann auch über Jahre und Jahrzehnte hinweg glücklich macht, dass man einfach authentisch sagen kann, auch wenn es ein griffendes Wort ist, ich bin zu mir selbst gestanden. Ich habe mich selbst vielleicht eine gewisse Wegstrecke verleugnet, aber irgendwann habe ich wieder den Zugang zu mir gefunden und bin meinen Weg gegangen. Und der ist schwieriger, als in Situationen zu bleiben, die unbequem sind, wo ich weiß, sie sind ungesund. Das ist eine einfachere Situation, als sich wirklich auf den Weg zu machen. Aber ich glaube, dieses auf den Weg machen wird am Ende belohnt.
Ja. Also ich denke schon, in hoffentlich vielerlei Hinsicht, sich wieder zu sich selbst zu finden, ist auf jeden Fall ein Geschenk. Und auch eine Aufgabe zeitgleich. Liebe Martina, wo können dich Menschen finden? Auf welchen Kanälen?
Sie können mich finden auf Instagram unter Scheidungscoaching. Das ist im Grunde genommen so mein Lieblingsspielwiese. Da gibt es jeden Tag im Grunde genommen ein neues Reel zu allen möglichen Themen im Zusammenhang mit Trennung, Scheidung, eben auch psychologische Kontexte, Kinder und so weiter. Dann gibt es inzwischen auch einen YouTube-Kanal, den ich langsam aufbaue, wo ein bisschen länger über die einzelnen Themen gesprochen wird, wo ein bisschen auch mehr Anwaltsperspektive drin ist. Dann gibt es natürlich meine Kanzlei in München, einfach martinaammon.de, da findet man eigentlich alles über mich, auch über das Scheidungscoaching, wo ich 1:1 Coaching anbiete und jetzt langsam auch ins Gruppencoaching gehen werde. Ich mache immer wieder auch Webinare von 1-2 Stunden mal abends, wo es die Möglichkeit gibt, vorab Fragen hinzustellen, die ich dann aufgreife und beantworte. Also es ist jede Menge unterwegs und es kommt mehr, weil es einfach wirklich mir unendlich viel Spaß macht und ich das Gefühl habe, dass ich noch mehr Menschen damit erreiche und dass wirklich auch ein Bedarf da ist, in diese Richtung Trennung und Scheidung zu gestalten und zu denken, ja, weg von diesen alten Mustern zu kommen, weg von den Schuldgefühlen zu kommen und hineinzukommen in eine Kreativität. Ich bin, das ist wirklich jetzt auch was ich, da bin ich vor ein paar Tagen drauf gestoßen, der Account heißt auf Insta Trendig, Ausrufezeichen. Und ich finde diesen Ansatz so wunderbar, in dem Sinne, dass es eben mit überkommenen Bildern bricht. Ja.
Ja.
Und letztlich der Befreiung von uns, aber auch in unseren Kindern dient und uns einer größeren, ja, glaube ich, Kreativität und Lebenslust dient, ja, sich für sich selber und eine freie Beziehung und Leben zu entscheiden.
Ja, Angebot noch und nöcher.
Ja.
Alle Links gibt es in den Shownotes. Genau, liebe Martina, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen ganzen Input, sehr, sehr wertvoll. Ja, danke schön. Ja,
ich danke dir, Mina, und ich wünsche dir, deinem Sohn und natürlich deinen ganzen Hörern und Hörerinnen nur das Allerbeste und dass sie sich weiter auf den Weg machen und nicht verzagen, sondern einfach wissen, es lohnt sich, ans Ende des Regenbogens zu kommen, sozusagen. Ja, genau. Danke dir für die Einladung.
Danke dir.
Okay, ciao, Kakao.